90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Chris McCarthy. An meiner Seite sitzen heute der Marius Merck. Grüß dich, Marius.
Servus, Chris.
Der Manuel Behlert.
Servus.
Und der Steffen Kronwald.
Moin, moin.
Ja, abgesehen von der Live-Sendung zum Deadline Day ist das eigentlich unsere Podcast-Premiere hier bei meinsportradio.de. Wir wollen zusammen auf die bevorstehende Champions League-Saison blicken und ja, heute am Dienstag geht's natürlich schon los und da kommt unsere Vorschau natürlich gerade rechtzeitig. Wir wollen auf alle 32 Teams blicken und geben natürlich unsere Prognosen zu den jeweiligen Gruppen ab. Ich würde mal sagen, dass wir das alles auch in einer knappen Stunde auch schaffen. Fangen wir direkt mal an, blicken wir direkt in die Gruppe A. Und da fangen wir mal bei dir an, Marius. Benfica Lissabon, was können wir von den Portugiesen erwarten?
Ja, also die Portugiesen haben in der letzten Saison ihre vierte Meisterschaft in Folge gefeiert, sind auch dadurch Dauerteilnehmer in der Champions League. Im letzten Jahr ging es bis ins Achtelfinale, da schied man allerdings dann gegen Borussia Dortmund aus. Der Sommer war eher nicht so beeindruckend für Benfica. Man hat mit Ederson, Lindelöf oder Semedo einige Stammspieler verloren, hat aber eher auf der Talentschiene nachgerüstet. Ja, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich etwas schwerer für den Verein, die K.O.-Runde zu erreichen, aber bei der relativ ausgeglichenen Gruppe ist es dennoch möglich.
Ja, Manu, was sagst du? Also die Portugiesen, ja, die Gruppe ist ja ziemlich einfach auf den ersten Blick, also sollten eigentlich schon weiterkommen, was meinst du?
Ja, ich denke, Benfica hat gute Chancen, auch wenn der Aderlass relativ groß war in diesem Sommer. Die anderen Teams, Manchester United, Basel, ZSKA, Moskau, da geht auf jeden Fall was. Ich denke, dass die Portugiesen durchaus gute Chancen haben, Tabellenzweiter in der Gruppe zu werden.
Ja, dann kommen wir mal zum potenziellen Tabellenersten in dieser Gruppe. Ja, der große Favorit der Gruppe A, gleichzeitig auch ein Rückkehrer in die Champions League. Kann jemand die Red Devils aufhalten, Steffen?
Ja, wie du schon gesagt hast, die ja, Red Devils sind als großer Favorit in die Gruppe oder steigen als großer Favorit in die Gruppe ein, sind über die Europa League, über den Titel der Europa League in die Champions League gekommen und haben sich mit Romelu Lukaku, Nemanja Matic und auch Viktor Lindelöf wirklich essentiell verstärkt. Auch die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic kommt immer näher, auch wenn sie in der Gruppenphase wohl noch nicht aktiv wird. Ja, es bleibt eigentlich nur auf ein Wunder zu hoffen, dass Manchester United diese Gruppe nicht als erster überwintern wird.
Ja, sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Also in der Liga war es ja bisher auch fast ein Durchmarsch. Jetzt der erste Stolperstein Stoke. Marius, ich denke, alles andere als ein Gruppensieg wäre auch für dich eine Überraschung.
Ja, absolut. Vor allem als stärksten Konkurrenten würde man eigentlich Benfica sehen, die sich aber jetzt auch in der Liga in der Saison noch nicht so souverän präsentieren wie im letzten Jahr. Basel und ZSKA haben für mich qualitativ eigentlich keine Chance, über zwei Spiele mit den Red Devils mitzuhalten, die ja somit wahrscheinlich ziemliches Losglück hatten.
Ja, sieht fast so aus. Dann gehen wir mal der Vollständigkeit halber noch in die Schweiz und nach Russland. Zuerst mal der FC Basel. Die 8 Meisterschaften in Folge bedeuteten auch dieses Jahr die Qualifikation zur Champions League. Die Mannschaft ist eigentlich fast unverändert, bis auf Trainer Rafael Vicky, den wir noch aus der Bundesliga kennen. Die Stützen wie Chaka oder Elionussi sind geblieben. Allerdings hat man im Sturm jetzt ein paar Abgänge hinnehmen müssen. Also Marc Janko ist gewechselt, Dumbia zuletzt ausgeliehen ist wieder gewechselt und Matias Delgado hat seine Karriere beendet. Jetzt hat man einen Stürmer geholt, der auch jetzt direkt eingeschlagen ist, mit Ricky van Wolfswinkel, der gleich auf Anhieb in seinen ersten 7 Spielen 7-mal treffen konnte. Dahinter ist es allerdings etwas dünn. Also wie ihr alle bereits angesprochen habt, sieht es wohl stark nach Benfica, Man United aus an der Spitze. Beim FC Basel ist es wohl auch etwas zu dünn. Deswegen wird es wohl mit Moskau ein Kampf um Platz 3, denke ich mal, Manu, oder?
Ja, der FC Basel, wie du schon gesagt hast, keine großartigen Veränderungen im Kader, eher Qualität verloren. Es ist schwierig für die Schweizer, die Liga ist schwach. Man muss sehen, wie man die Talente heranführt, wie man ihnen Spielpraxis auf hohem Niveau gibt. Aber in der Vergangenheit kam es doch häufiger zu Überraschungen in Basel. Man kann sich noch an die Zeit unter Shaqiri Stocker erinnern, dass die Schweizer durchaus auch mal gegen Manchester United gute Ergebnisse abgeliefert haben. Aber in dieser Saison ist das eher nicht zu erwarten.
Dann bleiben wir doch direkt mal bei dir. Der ärgste Konkurrent um Platz 3 wahrscheinlich, ZSKA Moskau. Ja, wird wohl ein Kampf um Platz 3 mit dem FC Basel, oder?
Genau, ZSKA Moskau hat in diesem Sommer eigentlich gar keinen Neuzugang verpflichtet. Nachdem Leonid Slutsky als Trainer gegangen ist und Viktor Goncharenko, der im Dezember 2016 übernommen hat, im Amt ist, da gibt es ein paar Probleme. In letzter Saison wurde ZSKA Moskau gemessen an den eigenen Ansprüchen nur Vizemeister. In dieser Saison steht man nach 9 Spielen auf Platz 5, hat nur 16 Punkte geholt. Zenit St. Petersburg dominiert die Liga. In der letzten Saison wurde Spartak Meister. Die Abwehr ist immer noch relativ alt. Mit Beresutski, Ignashevich sind Spieler mit 35 und 38 Jahren über ihrem Zenit. Die junge Innenverteidiger kommen nicht nach, abgesehen von Viktor Vasin, der mit 28 auch nicht besonders jung ist. Im Mittelfeld sieht es ganz gut aus. Da kommt vor allem mit Alexander Golovin eines der größten Talente auf russischer Ebene nach. Aber ansonsten ist das in dem Kader wirklich nichts Besonderes. Die werden auch in dieser Saison Probleme haben, in der Liga überhaupt wieder in die Champions League zu kommen. Und eine Weiterentwicklung findet im Moment eigentlich wirklich nicht statt. Dementsprechend könnte es theoretisch, auch wenn die Qualifikationsergebnisse gegen Young Boys Bern beispielsweise sehr ordentlich waren, könnte es sogar mit Platz 3 schwierig werden.
Gut, also dann würde ich mal sagen, hier gibt es keine großartigen Diskussionen. Wir gehen mal alle davon aus, dass Man United als Erster und Benfica als Zweiter in die nächste Runde kommen werden. Das nehme ich mal als Ja. Gehen wir mal in die Gruppe B. Bleiben wir direkt nochmal bei dir, Manu. Deine Bayern. Gruppensieg wird schwer mit Paris, oder?
Ja, Bayern hat eine attraktive Gruppe erwischt, hat vor allem auch endlich mal eine Gruppe erwischt mit Mannschaften, die man in den letzten Jahren nicht gespielt hat. Sonst war es ja tatsächlich so, dass man eigentlich ein Abo schließen konnte, dass Arsenal kommt, dass ZSKA Moskau kommt, dass im letzten Jahr Atletico Madrid kommt. Endlich mal was Neues. Aber im Moment ist noch so ein bisschen ungewiss, wo der Weg bei Bayern hingeht. Der Saisonstart war mittelprächtig. Der Umbruch ist in vollem Gang, aber wurde eher halbherzig in diesem Sommer angegangen. Es gibt zum Beispiel sehr viele Spieler, die in dem Zehnerraum spielen können, aber es wurde kein klassischer Flügelspieler in den Kader integriert, lediglich Gnabry geholt, aber auch ausgeliehen. Es wird aber trotzdem, die Qualität des FC Bayern ist unverändert hoch, auch wenn Alonso und Lahm weg sind. Es wird ein Zweikampf, meiner Meinung nach, mit Paris um den Gruppensieg. Aber bei dem kleinen Kader müssen dafür alle Spieler fit bleiben und vor allem die Schlüsselspieler wie ein Thiago beispielsweise, an dem kreativ einiges hängt im Mittelfeld und der durch die James-Verpflichtung zwar entlastet, aber nicht komplett entlastet wird. Solche Spieler müssen fit bleiben. Wenn das gelingt, dann geht auch gegen Paris was und dann kann man sich auch dort durchsetzen und Gruppensieger werden.
Ist es für dich nicht gerade, also für mich war es irgendwie überraschend, ich habe zwar fest damit gerechnet, dass Gnabry verliehen wird nach der Verpflichtung, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich dann auch damit gerechnet habe, dass noch jemand kommen wird für den Flügel. Also ist es für dich nicht etwas überraschend, dass da nicht noch jemand kam?
Da bin ich auch von ausgegangen, ich habe es auch gehofft. Es gab ja relativ viele Gerüchte, Alexis Sanchez wurde immer wieder mit Bayern in Verbindung gebracht, aber es hätte noch nicht mal unbedingt ein Spieler von dieser Qualität sein müssen oder von dieser Erfahrung, sondern man hätte vielleicht ein bisschen weitsichtiger handeln können. Früh im Sommer, bevor der ganze Transferwahnsinn losgegangen ist, da hatten mehrere Vereine das Problem, dass sie dann am Ende einfach auch keine Wahl mehr hatten und keinen Spieler mehr auf dem überhitzten Markt gefunden haben. Da hätte Bayern vielleicht am Anfang schon ein bisschen mehr investieren können. Klar wurden die Neuverpflichtungen wie Süle, Rudi wurden sehr, sehr früh abgehandelt, aber da hätte man vielleicht noch den ein oder anderen Schritt nach vorne wagen können, gerade auf der Flügelposition.
Da bin ich ganz bei dir. Kommen wir mal zu Paris, weil wir es jetzt eben schon angesprochen haben. Letztes Jahr ja fulminant ausgeschieden, also letzte Saison nach dem 4-0-Hinspielsieg gegen Barcelona doch noch das 1-6 und das aus. Ja, dieses Jahr hat Unai Emery jetzt die Chance, sich einmal neu in der Champions League zu beweisen. Da hat man ihn auch ein paar neue Spielzeuge mit Neymar und Kylian Mbappé verschafft. Genügt das, Steffen, um die Bayern auf Platz 2 zu schieben in der Gruppe B?
Also ich denke mal, Ja, Manu hat es angesprochen. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie der Kader des FC Bayern München sich präsentiert und auch wie verletzungsanfällig er ist oder halt eben nicht. Paris hat da auf jeden Fall, gerade was die Offensivreihe angeht, eine etwas höhere Breite, gerade mit Mbappé, der jetzt sein Debüt gab und direkt getroffen hat, Neymar, der einfach nicht aufhört zu glänzen, und auch in Edison Cavani, der trifft nach Belieben. Das ist schon wirklich außergewöhnlich stark. Und man sieht, dass Paris alles daran setzen will, diese herbe Schlappe gegen Barcelona vergessen zu machen. Und auch Unai Emery, der ja nicht, also gerade am Ende der Saison, nicht ohne Kritiken dastand. Ja, der will den Offiziellen nochmal zeigen, dass auch er in der Lage dazu ist, nicht nur die Europa League mit Sevilla zu gewinnen, sondern auch die Champions League. Und ja, das ist das einzig große Ziel der Saison von Paris. Und ja, ich denke mal, dass das Ziel Platz 1 sehr, sehr gut möglich ist. Gerade wenn man die direkten Duelle gegen Bayern gewinnt, gerade dass die Spiele gegen die kleinen Clubs, gegen die Paris vergangenes Jahr noch große Probleme hatte, immer wieder Punkte hat liegen lassen, gerade die sollten dieses Jahr kein Problem sein, hat man auch schon in der Liga gesehen, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass Paris etwas höhere Chancen auf Platz 1 hat als die Bayern.
Marius, jetzt haben wir nur über Paris und Bayern gesprochen. Bleiben wir kurz dabei. Für dich auch die zwei klaren Favoriten in der Gruppe mit Anderlecht und Celtic?
Ja, absolut. Da geht die Leistungsschere dann doch relativ weit auseinander. Der RSC Anderlecht hat zwar in der letzten Saison in der Europa League sehr gute Leistung abgeliefert, war dort auch gegen Manchester United im Viertelfinale und hat die Engländer ordentlich genervt. Wie ich mich glaube zu erinnern, ging das sogar im Rückspiel über die Verlängerung. Und United hat sich gerade so weitergesetzt, aber so oder so, auch unabhängig davon, dass die Belgier im Sommer Yuri Tielemans an den AS Monaco verloren haben, der das absolute Herzstück in der Mannschaft war, auch mit ihm würde es qualitativ wohl nicht ausreichen, um ernsthaft Bayern oder PSG weiterkommen in die K.O.-Runde hindern zu können. Also es wird wahrscheinlich zwischen Celtic und Anderlecht ein Duell um den Europa League Platz 3 geben.
Ja, dann gehe ich doch direkt mal nach Schottland, der Vollständigkeit halber hier. Der Dauermeister in Schottland nach dem Zwangsabstieg von Glasgow Rangers vor einigen Jahren ist natürlich Celtic. In Europa dagegen läuft es nicht ganz so berauschend. Da wurde man letztes Jahr in der Hammergruppe mit Barcelona, Manchester City, trotz zwei Unentschieden gegen City, Vierter. Die Qualifikationsrunde in dieser Saison lief auch alles andere als überzeugend. Die ganz großen Neuzugänge blieben weg. Immerhin konnte Moussa Dembélé gehalten werden, die große Offensivhoffnung der Schotten. Aber wie wir es jetzt bereits mehrmals angesprochen haben, das ist ähnlich wie in der Gruppe A. Auch in der Gruppe B ist Celtic und Anderlecht, die kämpfen hier alleine wahrscheinlich um Platz 3. Ich denke, über die Heimstärke der Schotten könnte da der Platz 3 doch noch für sich ausgemacht werden. Aber mehr wird es nicht lang. Also ich denke mal, da seid ihr euch auch alle einig, dass es nur über Paris und Bayern läuft, und Celtic und Anderlecht, der nehmen sich wahrscheinlich nicht viel.
Spannend ist schon zu sehen, wer dann auch wirklich Gruppenerster macht von Bayern oder Paris. Und ich würde da ja aktuell meinem Vorredner recht geben, dass es momentan eher so aussieht, als hätte darauf Paris besseres.
Sehe ich ähnlich, auch wenn man natürlich die Bayern niemals abschreiben darf, haben wir auch schon oft gemacht in der Vergangenheit. Also ich denke, dass diese vermeintliche Dünne des Kaders, die wird sich dann vor allem eher in Richtung Achtelfinale, Viertelfinale sichtlich machen. Mal gucken, welchen Gegner die Bayern dazu gelost bekommen im Achtelfinale.
Zumal Paris ja auch einen relativ dünnen Kader hat, also in der Offensive wurde ja gut nachgelegt, aber gerade im zentralen Mittelfeld, wenn man schaut, Matuidi ist weg, Krychowiak ist weg, Verratti ist noch da, der spielt da im Mittelfeld mit Motta, Rabiot, und dann wird es schon dünn. Dann sind mit Draxler, Pastore eher offensivere Optionen vorhanden, mit Nkunku nur ein ganz junger Spieler. Ja. Also die Probleme mit dem dünnen Kader hat nicht nur Bayern, die hat Paris auf manchen Positionen genauso.
Ja, das stimmt, da hat man sich halt in der Offensive etwas zu gut gehen lassen, um noch einen Serie vielleicht zu verpflichten. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, ehe wir dann mit Gruppe C weitermachen. Ja.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
So, willkommen zurück. Wie angekündigt geht es jetzt weiter mit der Gruppe C. Hier haben wir Atletico Madrid, den FC Chelsea, Karabakh und AS Rom. Fangen wir gleich mal mit einem der Favoriten an, Manu. Antoine Griezmann ist geblieben, aber die Transfersperre von Atletico ist ein großes Handicap.
Ja, es konnten außer den Leihgaben, die zurückkamen, keine neuen Spieler verpflichtet werden, beziehungsweise sie konnten noch nicht eingesetzt werden. Vitolo wird dann zur Rückrunde eingesetzt werden können, aber das muss nicht unbedingt nur ein Nachteil sein, denn Atletico hat ein sehr eingespieltes Team, spielt jetzt in einem neuen, beeindruckend großen Stadion, hat aber trotzdem ein bis zwei Probleme im Kader. Wenn man beispielsweise sich das zentrale Mittelfeld anschaut, Gabi, das Karriereende rückt immer näher. Koke hat in der letzten Saison nicht überragend gespielt, muss jetzt absolut liefern in dieser Saison. Atletico suchte auch schon einen neuen zentralen Mittelfeldspieler, den man vielleicht schon für die Rückrunde integrieren kann. Das hat sich aber noch nicht bewahrheitet, also noch wurde niemand verpflichtet. Aber Atletico trotz des Ausbleibens von Neuzugängen ist absolut gefährlich. Diego Simeone lässt in seiner Mannschaft einen sehr aggressiven Fußball spielen. Niemand spielt wirklich gerne gegen Atletico. Das wird sich auch bei Chelsea und der Roma zeigen. Der Saisonstart war jetzt so lala. Am Wochenende gab es 0-0 in Valencia. Griezmann fehlte auch noch gesperrt. Der wird jetzt aber beim Auswärtsspiel bei der Roma zum Champions League-Auftakt zurückkehren. Und das wird ganz, ganz wichtig für Atletico sein. Und ich denke, dass ja von Platz 1 bis 3 alles möglich ist. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man in die Gruppenphase reinkommt, wie schnell Druck herrscht und wie man dann damit umgeht.
Wo du gerade Simeone noch angesprochen hast, der hat ja jetzt die letzten Tage seinen Vertrag doch nochmal verlängert. Wie schätzt du das ein? Also erst vor einem Jahr hat er seinen Vertrag erst verkürzt und da war es für viele ja quasi beschlossen, dass er nach dieser laufenden Saison Atletico verlässt. Denkst du, er bleibt jetzt doch länger erhalten?
Das weiß ich nicht genau. Ich vermute mal, das wird ein bisschen davon abhängen, was jetzt nach der Transfersperre realisierbar ist, wie die Saison verläuft. Ich glaube auch selbst, dass bei ihm noch keine Entscheidung getroffen ist. Es ist einfach schwierig, die Situation von Atletico mit dieser Transfersperre und den Auswirkungen jetzt da eine Prognose abzugeben. Es kann durchaus sein, dass er seinen Vertrag erfüllt und sich dann auf eine neue Herausforderung freut. Es gab ja mal Gerüchte bezüglich Inter Mailand, aber die sind ja im Moment auch in der Phase, wo sie gerade wieder was aufbauen. Dementsprechend glaube ich erstmal Stand jetzt, dass er bis 2019 mindestens Trainer von Atletico Madrid bleibt.
Sind wir mal gespannt. Schauen wir mal zum nächsten, ja, einer der drei großen Favoriten der Gruppe, zum FC Chelsea. Ja, gleich in seiner Debütsaison konnte Antonio Conte mit dem FC Chelsea den Titel holen nach einem enttäuschenden Platz 10 im Vorjahr. Jetzt ist man ja gespannt, ob die Champions League Debütsaison mit Conte ähnlich verheißungsvoll bzw. erfolgreich läuft. Auf dem Papier sind damit jetzt nicht wirklich alle Voraussetzungen geschaffen. Es gab schon zum Ende der letzten Saison einige Ungereimtheiten zwischen Conte und der Vereinsführung hinsichtlich der Transferpolitik. Wunschspieler Lukaku ging bekanntlich zu Manchester United. Alvaro Morata ist jetzt zwar kein Trostpreis und ist natürlich top eingeschlagen bisher mit mehreren Toren. Und ja, aber bis auf Antonio Rüdiger fehlt es meines Erachtens an den großen, signifikanten Einkäufen. Ich denke, Bakayoko wird noch etwas Anlaufzeit benötigen und die Verpflichtungen von Zappacosta und Drinkwater am Deadline Day, die schrien schon ein bisschen so nach Panikeinkauf. Also, wenn ich zugeben muss, am Anfang habe ich noch gedacht, ja, was meckert Antonio Conte jetzt groß rum? Also wirkt etwas verwöhnt das Ganze, aber wenn man sich den Kader genau anschaut, da sind die ersten 11 zwar sehr stark und da sollte man auch wohl mindestens das Viertelfinale erreichen können, aber dahinter sieht es etwas mau aus. Also Marius, was meinst du? Ich denke, ja, in einer Saison mit circa 50 Pflichtspielen, da könnte Chelsea noch die ein oder anderen Probleme bekommen.
Ja, und vor allem, weil man sich auch mit der ganzen Possum Diego Costa noch eine eigene also noch eine zusätzliche Baustelle geschaffen hat. Man hatte quasi einen Stürmer von internationalem Format, den ich jetzt auch, sage ich mal, von seiner Qualität Stand jetzt auch vor Alvaro Morata ansiedeln würde. Costa ist ja auch jetzt leider nicht für die Champions League gemeldet. Könnte er möglicherweise in der K.O.-Phase Atletico weiterhelfen, ja, weil aktuell ja schon so aussieht, als würde er zum Gruppengegner von Chelsea im Winter zurückkehren. Zumindest hat er ausdrücklich erklärt, dass das sein Wunsch ist. Aber generell sehe ich Chelsea jetzt nicht unbedingt so gut gerüstet, als dass man um den Titel in der Champions League mitspielen kann. Aber anhand der Gruppe sollte man eigentlich es schon schaffen, weiterzukommen, auch wenn mit dem AS Rom richtig ekliger Gegner noch in der Gruppe ist, außer Atletico.
Dann kommen wir mal direkt zu dem ekligen Gegner AS Rom. Steffen, warum ist der AS Rom so eklig?
Ja, du sprichst es an. Mit Neutrainer Di Francesco hat man ja jetzt einen kleinen Umbruch auch vor sich. Auch die Abgänge Salah und Rüdiger ja machen erstmal so ein Knick in die Mannschaft. Allerdings bleibt nicht außer Acht zu lassen, dass man immer noch einen Edin Dzeko, einen Nainggolan, einen De Rossi, einen Strootmann, einen Manolas im Kader hat, was wirkliche Eckpfeiler des Teams sind, wie sie auch schon in der letzten Saison für ja eine persönliche Bestmarke sorgten. Da hat man ja mit 87 Punkten und wirklich starken 90 Saisontoren ja neue Rekorde, vereinsinterne Rekorde aufgestellt. Und dass diese Eckpfeiler gehalten werden konnten, dazu ja auch Neuzugänge verpflichtet worden, die auch für die Jugend sprechen, mit Karstorp von Feyenoord, der ist auch erst 22, das sind alles auch Jungs, die da wirklich, ja, wie du gesagt hast, eklig sein können. Nicht zu vergessen Patrick Schick, der ja wegen eines kleinen ja Herzfehlers oder Herzunregelmäßigkeiten nicht zu Juve gewechselt ist und beim zweiten Check dann zu der Roma gegangen ist, der will natürlich auf sich aufmerksam machen. Und wie kann man es besser auf sich aufmerksam machen, als wenn man Chelsea und Atletico eventuell hinter sich lässt?
Okay, dann leg dich mal fest. Wer kommt weiter?
Ich sag die Roma, also es wird ein hartes Duell, wer die Heimspiele für sich entscheiden kann. Darauf kommt es an, weil allesamt wirklich im heimischen Stadion brandgefährlich sind. Und ich tippe darauf, dass Chelsea sich als Erste durchsetzt und dahinter wird es ein harter Kampf zwischen Rom und Atletico. Ich mag mich da ehrlich gesagt nicht ganz festlegen, aber es wird wirklich nur um wenige Punkte gehen.
Was sagst du, Manu? Wer kommt weiter? Ganz kurz.
Ich bleibe bei Chelsea und Atletico. Ich denke, die Roma hat im Moment noch nicht so eine Topform. Die hat zwar Atletico auch nicht, aber ich glaube, die Rückkehr von Griezmann und die Fokussierung auf die Champions League, das Wissen bei guten Spielen, bei großen Spielen gut spielen zu können, könnte schon in dieser ersten Spielwoche für eine Vorentscheidung sorgen. Wenn nämlich Atletico bei der Roma gewinnt, dann hat die Roma nämlich einen unglaublichen Druck. Und ich glaube, das könnte schon passieren. Und dementsprechend tendiere ich eher zu Atletico.
Marius?
Ja, also ich würde mich auf Atletico als Gruppensieger festlegen. Einzig, weil die Mannschaft schon eher eingespielt ist als Chelsea und auch diesen, ja, gerade die Mannschaft, so wie sie momentan zusammen ist, hat eine riesige internationale Erfahrung. Das ist für mich ausreichend, weshalb Atletico die Gruppe gewinnen wird vor Chelsea, die sich einfach wegen ihrer Qualität im direkten Duell mit der Roma durchsetzen werden. Auch wenn ich glaube, dass ähnlich wie es Manu gesagt hat, wenn der Umbruch ein bisschen weiter vorangeschritten ist, könnte die Roma wahrscheinlich noch mehr ärgern, aber ich glaube, in diesem Jahr wird das noch nicht der Fall sein.
Ja, da stimme ich zu. Um es noch abzuschließen, der Manu hatte ja bereits schriftlich das Vergnügen, Karabakh vorzustellen. Was kannst du uns noch zu unseren Neuling aus Aserbaidschan sagen?
Ja, der ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Neuling, ist zum ersten Mal in der Champions League dabei. Bisher waren die Erfahrungen von dem Club aus Aserbaidschan ausschließlich in der Europa League. Aber immerhin hat man mit dem FC Kopenhagen einen ja relativ regelmäßigen Champions League Teilnehmer in der Qualifikation für die Königsklasse aus dem Weg geräumt. Also das muss man auch erstmal schaffen. Aber klar, bei der Gruppenkonstellation soll das eigentlich für den Verein nichts zu holen sein. Immerhin kommen drei attraktive Gegner nach Aserbaidschan in Baku. Das dürfte auch was für den Verein sein, aber realistische Chancen auf einen Überwintern in dem Wettbewerb hat der Club eigentlich nicht, und ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass es für den Verein in die Europa League gehen könnte, aber der Vollständigkeit halber haben wir sie jetzt erwähnt.
Da sind wir mal gespannt, ob sie für die ein oder andere Überraschung sorgen können. Gehen wir mal direkt weiter in die Gruppe D. Sporting, Barcelona, Juventus und Olympiakos. Steffen, führ uns mal in die Gruppe ein mit dem letztjährigen zweitplatzierten Juventus.
Ja, heute erfolgt ja schon das Topspiel Barcelona gegen Juve. Juve, wie du gesagt hast, letztjähriger Finalist, hatte es vor, für Gianluigi Buffon den Titel zu gewinnen, hat bekanntermaßen nicht ganz funktioniert. Man hat in der ersten Halbzeit wirklich außerordentlich stark dagegen gehalten, aber die zweite Halbzeit war einfach in allen Belangen für Real Madrid überlegen. Ja, Juve hatte ja den Abgang von Bonucci zu verkraften, der, ja, wie es heißt, einfach ja Differenzen mit dem Trainer hatte. Und ja, dementsprechend war da so auf dem Papier erstmal ein Loch, was ja die Juve aber auch in Person von Mehdi Benatia, unter anderem Mehdi Benatia, die Chance hat, auch zu stopfen. Und Juve hat sich sinnvoll verstärkt, hat auf die Jugend gesetzt mit Bernardeschi, der von der Florenz gewechselt ist. Cuadrado haben sie fest verpflichtet. Blaise Matuidi von PSG, wichtiger Mittelfeldmotor, den sie jetzt noch zusätzlich im Kader haben. Aber auch Wojciech Szczęsny als Ersatztorwart für Buffon, auch einer, der eine gewisse Erfahrung hat mit seinen 27 Jahren. Und ich denke mal, die Mannschaft um Paulo Dybala hat die Chance, richtig ja ekelhaft für Barcelona zu werden. Und gewinnt man direkt das heutige Duell, setzt man die Katalanen unter ziemlich großen Druck. Ob das so geschehen wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich denke mal, es wird ein harter Kampf um Platz 1 werden, in dem Juve nichtsdestotrotz gute Chancen hat, wieder die Nase vor Barcelona zu haben.
Dann komme ich mal auch direkt zum FC Barcelona, dem großen Favoriten der Gruppe, zusammen mit Juve. Es waren etwas frustrierende Zeiten für Barca, nachdem man zunächst Vizemeister wurde hinter Real und dann auch noch zusehen musste, wie der große Erzrivale auch den Champions League-Pott erneut stemmt. Der Sommer verlief auch nicht viel erfreulicher. Nach dem bitteren Abgang von Neymar konnte man lediglich, in Anführungszeichen, Ousmane Dembélé verpflichten. Bei Philippe Coutinho blieb Liverpool bekanntlich hart. Und etwas unterschätzt bei diesem ganzen Transfersommer bei Barcelona wurde die Tatsache, dass man immer noch keine große Entlastung für den etwas in die Jahre gekommenen Iniesta verpflichten konnte. Und auch in der Innenverteidigung ist es meines Erachtens auch etwas dünn besetzt. Da ist immer noch ein Mascherano beispielsweise groß gefordert. Also es gibt da einige Baustellen beim FC Barcelona. Da wird ein Paulinho auch nicht viel dran ändern. Also das waren etwas sehr verwunderliche Wochen bei den Katalanen. Deswegen würde ich mittlerweile dazu tendieren, dass Juventus auch nach dem Abgang von Bonucci wohl der klare Favorit ist in dieser Gruppe. Barca wird wohl sicherlich das Viertelfinale, das ist wohl mehr als machbar für Barcelona. Allerdings habe ich das Gefühl, dass bei Barca in dieser Saison einfach zu viel von Messi abhängt und Barca dadurch vielleicht etwas zu berechenbar ist. Manu, was sagst du? Barcelona, Juventus, siehst du da einen klaren Favoriten aus den zweien?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke nicht, dass es da einen klaren Favoriten gibt. Ich würde sogar bei beiden Spielen jeweils mit einem Heimsieg rechnen. Heute, weil bei Juve zusätzlich zu dem Bonucci-Abgang auch noch Chiellini nicht im Kader ist, verletzungsbedingt. Höwedes hat es auch noch nicht geschafft. Eine Innenverteidigung mit Benatia und Rugani. Unter Umständen stellt Allegri sogar eine Dreierkette auf und stellt Basali noch dazu. Ist nicht schlecht, ist wirklich, gehört das auf jeden Fall auch zu den Besten in Europa. Allerdings ist das nicht mehr dieses Bollwerk, mit dem Juventus letztes Jahr im Camp Nou aufgetreten ist. Ich denke, wie gesagt, dass es zwei Heimsiege gibt und dass der Gruppensieg eher davon abhängig ist, wer bei den anderen Spielen vielleicht mal den einen oder anderen Punkt liegen lässt.
Dann bleiben wir gleich bei dir. Könnten sie gegen Olympiakos das liegen lassen, Barcelona?
Olympiakos hat eine unglaubliche internationale Erfahrung, ist griechischer Dauermeister, hat in der letzten Saison die Champions League verpasst, nachdem er gegen Hapoel Beersheba aus der Qualifikation rausflog. Dieses Jahr hat man sich gegen Partizan und Rijeka souverän durchgesetzt. Dreimal hat man es jetzt schon ins Achtelfinale geschafft. Diesmal wird das wahrscheinlich nichts. Aber Das Karaiskakis-Stadion in Griechenland ist sehr, sehr laut, ist dafür bekannt, dass da eine frenetische Atmosphäre herrscht. Da kann schon mal der ein oder andere Verein Punkte lassen. Piräus hat sich in diesem Sommer auch verstärkt, hat einen großen Umbruch mit dem neuen Trainer Besnikasi, hat zwar mit Retzos, Kasami, Dominguez, Ilionussi, Cambiasso einige Spieler verloren, aber es wurde auch gut transferiert. Björn Engels, ein 22-jähriger Innenverteidiger aus Brügge, sehr, sehr talentiert. Mit Djurdjevic von Partizan kam ein interessanter Spieler, Ojiće Ofoe von Lega Warschau, den wir noch vom HSV kennen. Also es wurde Qualität nachgeholt. Es sind viele international erfahrene Spieler dabei. Auch Neuzugang Emenike aus Istanbul, der von Fenerbahce kam. Ein alter Bekannter mit Marco Marin, der bei Olympiakos auch nochmal auftritt. Und natürlich Konstantinos Fortunis, der beim 1. FC Kaiserslautern gespielt hat. Und im Moment wirklich so der Spielmacher bei den Griechen ist. Und gerade wenn er Raum bekommt, also gegen Juve und Barca wird das der Fall sein, kann er mit seinen Qualitäten mit Sicherheit dafür sorgen, dass es zumindest einige brenzlige Situationen gibt. Aber natürlich braucht Olympiakos Glück, um gegen Juve und Barca zu Hause was zu holen. Auswärts wird das ohnehin nicht der Fall sein. Aber es kann sein, dass Barca oder Juve da mal einen Punkt lässt.
Also für dich Favorit auf Platz 3 oder denkst du eher
das Sporting? Sporting ist genauso gefährlich. Ich denke, dass das da eher auf die direkten Duelle ankommt. Also ich denke, beide Mannschaften sind bestrebt, ihr Heimspiel zu gewinnen und beim Gegner einen Punkt zu entführen. Das kann natürlich nicht beiden gelingen. Also ich denke, dass das Kampf um Platz 3 ist vollkommen offen.
Dann erzähl uns mal was zu Sporting, Marius.
Ja, erstmal muss ich sagen, dass es wirklich unglaublich ist, dass der Fortunis heute solch leistungsfähig ist, wenn du gerade auch überlegst, was der uns manchmal auf dem Betzenberg geboten
hat. Das stimmt.
Und jetzt ist er der Hoffnungsträger bei einer Champions League-Mannschaft beim griechischen Dauermeister. So ist es manchmal. Nee, Sporting hat auch eine ganz interessante Mannschaft vorne natürlich mit einem ehemaligen Bundesliga-Torjäger Bas Dost, der im letzten Jahr sogar fast den goldenen Schuh gewonnen hätte. Die Portugiesen sind gegen Steaua Bukarest über die Qualifikation in die Champions League gekommen. Da hat man das im Rückspiel mit einem 5-1 relativ deutlich gemacht und in der Liga ist man auch relativ souverän gestartet, auch wenn man am Wochenende jetzt die Tabellenführung an den FC Porto verloren hat. Man hat sich auch ganz gut verstärkt mit Acuña, mit Bruno Fernandes von Sampdoria, mit Bataglia von Braga, es sind einige neue Spieler gekommen. Man hat da darüber hinaus dann auf der anderen Seite mit Adrian Silva, der ja anscheinend zu Leicester City gewechselt ist, unabhängig von den 14 Minuten, ob der Transfer jetzt geklappt hat oder nicht, steht da Sporting nicht mehr zur Verfügung. Generell sollte das Ziel für die Portugiesen sein, dass man in Europa überwintert. Und das realistische Ziel ist hier eher die Europa League. Also ich denke, gegen die Griechen hat man durchaus Chancen, sich Platz 3 zu sichern. Dabei wird es vor allem entscheidend sein, dass man das eigene Heimspiel gegen die Griechen gewinnt und in der Hölle von Piräus keine Punkte lässt, ja, dann denke ich, sollte Sporting ein wenig die Nase vorn haben im Rennen um Platz 3.
Ja, ich denke, da müssen wir nicht uns viel länger bei der Gruppe D aufhalten, da herrscht Einigkeit unter uns. Dann gehen wir gleich weiter in die Gruppe E, der FC Sevilla, Maribor, Spartak Moskau und der FC Liverpool. Fangen wir diesmal etwas kleiner an bei Spartak Moskau. Manu, was können wir von den Russen dieses Jahr erwarten?
Ja, Spartak wurde letzte Saison russischer Meister, hat da alle überrascht, hat ZSKA Moskau hinter sich gelassen, hat Zenit St. Petersburg hinter sich gelassen. Und in dieser Saison sollte es eigentlich genauso weitergehen. Man wollte die Mannschaft weiterentwickeln, aber ja, die Saison in Russland läuft ja schon über einen gewissen Zeitraum. Große Transfers wurden nicht getätigt, eher kleine Verstärkungen. Mit Pedro Rocha kam ein 22-jähriger Brasilianer von Gremio für 12 Millionen Euro. Das war aber ein relativ überteuerter Preis. Mario Pasalic von Chelsea, eine Leihgabe, ist wohl einer der Schlüsselspieler jetzt in der neuen Saison. Der Saisonstart war wirklich schlecht. 9 Spiele, 12 Punkte, Platz 8. Zuletzt mit Ach und Krach Rubin Kazan geschlagen. Es fehlt auch so ein bisschen. Trainer Massimo Carrera, ein 53-jähriger Italiener, spielt mit einer Dreierkette hinten. Es fehlt so ein bisschen die Ausgewogenheit im Kader. Also es gibt viele Positionen, die nicht ideal besetzt sind. Mit Quincy Promes spielt ein Spieler, der eigentlich über den Flügel kommt, meistens im Zentrum rund um Luis Adriano, der seine beste Zeit jetzt mit 30 Jahren auch langsam hinter sich hat. Das muss man ganz klar so sagen. Es fehlt einfach so ein bisschen. Es gibt viele Spieler, die talentiert waren oder sind, oder auch noch sind. Mit Ananizin, einem Georgier, dem man eine große Karriere versprochen hat, der jetzt auch immer noch stagniert. Spartak wird es schwer haben in der Gruppe. Also sie wollen, das ist ihre eigene Ambition, sie wollen um Platz 2 mitspielen. Hoffen da wahrscheinlich auch, dass Sevilla und Liverpool sich vielleicht zweimal gegenseitig die Punkte wegnehmen, mit einem Remis jeweils. Aber wenn man schon so weit rechnen muss, dann weiß man, dass die Hoffnung zwar zuletzt stirbt, aber wahrscheinlich doch stirbt. Also ich gehe nicht davon aus, dass Spartak Zweiter wird. Ich rechne mit Platz 3.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Der einzige Verein, der da ja in die Suppe spucken könnte, wäre Maribor, Steffen. Können wir das denen zutrauen?
Ja, der slowenische Meister geht mit reichlich Selbstvertrauen in die Gruppe, wenngleich, glaube ich, keiner damit rechnet, dass sie über Platz 3 hinauskommen oder Platz 3 erreichen. Die Mannschaft ist relativ jung, mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren, haben sich im Sommer, ja gut, verstärkt. Die Namen braucht man, glaube ich, kaum aufzählen. Davon sagt das eh fast keinem. Es waren auch ablösefreie Transfers oder Laien. Abgegeben wurde zum Beispiel Milivoje Novaković, den man auch aus der Bundesliga kennt, der hat seine Karriere beendet. Und ja, im Tor hat man einen bekannten Namen stehen, nämlich Handanovic. Das ist aber nicht die Torwartlegende von Inter Mailand, sondern lediglich sein etwas älterer Cousin. Und der hat natürlich auch mit seinen 39 Jahren reichlich Erfahrung, um eine Stütze fürs Team zu sein. Nichtsdestotrotz ist sowohl Spartak als auch Liverpool als auch Sevilla nicht nur eine Nummer zu groß. Ich denke mal, Punktgewinne werden da sein. Also man wird nicht ohne Punkt die Champions-League-Saison beenden. Allerdings ist, wie anfangs gesagt, ein Platz 3 dann doch eher unrealistisch.
Da wollen wir uns auch nicht länger dort aufhalten und kommen zum ersten Schwergewicht dieser Gruppe, der FC Sevilla, Marius. Ist der Gruppensieg für die Spanier drin oder denkst du eher Platz 2?
Ja, ein Sieg in der Champions League oder also quasi ein Gruppensieg wäre ja schon mal was außergewöhnlich für Sevilla, auch wenn sie schon in der K.O.-Runde waren, weil man den Verein immer automatisch mit der Europa League verknüpft. Ich glaube, seit 2007 haben sie ungefähr 4 oder 5 Mal den Wettbewerb gewonnen. Und haben sich im letzten Jahr in der Champions League eigentlich in einer ganz guten Ausgangssituation gefunden, um mal ziemlich tief in den Wettbewerb zu kommen, haben aber dann völlig unnötigerweise gegen Leicester den Kürzeren im Achtelfinale gezogen. Ja, und haben darauf jetzt im Sommer auch den Trainer verloren. Also Jorge Sampaoli hat die Aufgabe angenommen, argentinischer Nationaltrainer zu werden, die irgendwie noch zur WM zu bringen. Da sieht es ja momentan nicht gut aus. Und was relativ schade ist, weil unter Sampaoli hat Sevilla einfach auch in der Liga mal richtig Konkurrenz für das Spitzentrio bedeutet in der vergangenen Saison. Jetzt ist quasi alles erneut wieder auf Reset. Einige Spieler wie Vitolo oder Iborra Rami haben den Verein verlassen, das ist alles aufzufangen. Aber mit Muriel, Kier, Nolito, der erst ab Winter zur Verfügung steht, Pizarro oder Johannes Geis von Schalke, sind einige neue Spieler da. Die Mannschaft muss sich aber erst wiederfinden. Für die Gruppe wird es aber noch reichen. Aber bei Weitem sehe ich den FC Sevilla in diesem Jahr nicht so stark wie im letzten Jahr.
Dann gehen wir mal zum größten Konkurrenten, zum FC Liverpool. In der letzten Saison waren die Reds nicht in Europa vertreten, erreichten nach einem starken Platz 2 in der Hinrundentabelle dann doch noch Platz 4 und konnten sich dann über Umwege über Hoffenheim für die Champions League qualifizieren. Die Offensive der Reds ist weiterhin die große Stärke. Dort konnte in Mohamed Salah eine weitere Alternative für die offensive Angriffsreihe verpflichtet werden. Der Ägypter wird die Reds noch flexibler machen, noch schneller und noch direkter. Und zudem konnte natürlich noch Philippe Coutinho gehalten werden, der dazu noch einige Chancen kreieren sollte. Die große Baustelle in Liverpool ist weiterhin die Innenverteidigung. Das ist für mich etwas rätselhaft, wieso man hier nicht noch jemanden verpflichtete. Klar, man hat versucht, Virgil van Dijk zu holen, doch da blieb Southampton konsequent. Das war auch relativ früh abzusehen, dass die Saints da konsequent bleiben. Und somit steht man weiterhin mit Klavan, Lovren und Matip da, was meines Erachtens für die Champions League wirklich zu wenig ist. Das hat man jetzt auch gut gegen Manchester City sehen können. Auch wenn Liverpool da größte Zeit zu zehnt agierte, hat man gesehen, was Clavan insbesondere für Probleme mit einem Aguero oder einem Gabriel Jesus hat. Und das ist in der Champions League spätestens ab dem Achtelfinale natürlich gang und gäbe. Und somit bleibt die Frage natürlich bestehen, hat Liverpool die Breite im Kader? Das ist das große Fragezeichen, wenn man mal in Betracht zieht, dass Liverpool letztes Jahr keine zusätzliche Belastung hatte und dann doch aufgrund der intensiven Spielweise in der Rückrunde etwas nachlassen musste. Und die zweite große Frage ist, kann die Offensive die schwache Defensive kaschieren? Und da wird viel davon abhängen, ob Sadio Mané fit bleibt, denn für mich ist er mittlerweile wohl fast der wichtigste Spieler des FC Liverpool. Also ich weiß, der Manu ist etwas optimistischer gestimmt, was die Reds angeht. Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht mal, also Viertelfinale ist für mich das absolute Maximum. Was denkst du?
Ja, ich denke, du hast schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Also natürlich ist die Offensive extrem stark. Im zentralen Mittelfeld hat man sich jetzt dazu entschlossen, Keita 2018 zu holen, was auf jeden Fall eine unglaublich gute Ergänzung ist. Aber das Problem Innenverteidigung sehe ich ebenso. Und wenngleich ich der Meinung bin, dass Jürgen Klopp da schon ein Spezialist sein kann, diese individuelle Unterlegenheit in der Innenverteidigung gegenüber anderen Mannschaften. Ja, wie du schon sagst, er muss es kaschieren, aber er kann es auch. Er hat auch mit Dortmund schon gezeigt, dass er teilweise mit unglaublich schweren Personalsituationen gut umgehen kann und dass er in der Lage ist, auch mal junge Spieler heranzuführen, dass er in der Lage ist, taktische Anpassungen zu treffen, wenngleich das am Ende seiner Zeit bei Dortmund dann nicht mehr ideal funktioniert hat. Also er könnte schon ein interessanter und wichtiger Faktor sein. Natürlich ist die Belastung in England härter, als es damals in Deutschland war. Es gibt viel mehr Spiele, aber der Kader ist jetzt relativ groß. Die Offensive kann schön durchrotieren. Es gibt Wettbewerbe, in denen er auch wirklich mal die jungen Spieler ranführen kann. Mit Trent Alexander-Arnold hat sich ja schon einer in den Vordergrund gespielt mit seinem Freistoßtor gegen Hoffenheim und überhaupt guten Leistungen gegen Hoffenheim und jetzt auch guten Leistungen zu Beginn der Saison. Klar, das Spiel gegen Manchester City war schlecht, aber Klopp hatte bei Dortmund auch häufiger schlechte Spiele und hat Reaktionen gezeigt. Ich sehe Liverpool in der Gruppe vor Sevilla, wenn auch nicht sehr deutlich. Und was dann passiert, das wird ja dann auf das einzelne Spiel drauf ankommen. Also Klopp hat ja schon früher den Begriff geprägt, dass er den Gegner gerne auf sein eigenes Niveau herunterziehen möchte. Das muss ab einem gewissen Level in der Champions League ebenfalls gemacht werden. Und dann wird es halt drauf ankommen, wie die Personalsituation ist und wie gut ihm das dann gelingt.
Tja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also gerade weil du sagst, Keita, der wäre meines Erachtens diese Saison natürlich, der würde alles verändern, meiner Meinung nach, weil es gerade im Mittelfeld was an Struktur fehlt und das Mittelfeld etwas überbrückt wird. Aber mal gespannt, ob die Breite des Kaders da aushält. Noch eure Tipps, Marius, Steffen? Fangen wir bei Marius mal an. Gruppensieg, Liverpool oder Sevilla?
Ja, ich denke, da gebe ich pflichtig Manu bei. Ich denke, dass ich Liverpool knapp vor Sevilla durchsetzen wird in der Gruppe. Sehe da auch jetzt nicht so den großen Leistungsunterschied, aber ich unterschreibe deinen Punkt, die Defensive von Liverpool reicht keineswegs meiner Meinung nach aus, um in dem Wettbewerb einen tieferen Run zu starten. Wenn da schon der erste Hintermann quasi aktuell Clavan ist, sehe ich schwierig, da irgendwie von größeren Ambitionen wie der K.O.-Runde zu träumen.
Steffen?
Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Gerade die Breite macht im Hinblick auf die komplette Saison Sorgen. Allerdings sind die Spieler oder werden die Spieler jetzt noch frisch genug sein, um Platz 1 festmachen zu können.
Gut, dann tanze ich mal aus der Reihe und sage Sevilla holt den Gruppensieg. Dann machen wir noch eine kurze Pause und gleich geht's weiter mit den letzten drei Gruppen.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Gruppe F in unserer großen Champions League Vorschau. Der SSC Neapel, Feyenoord Rotterdam, Manchester City und Schachtja Donetsk. Und dann fangen wir mal bei dem Meister aus den Niederlanden an. was haben wir von Feyenoord zu überraschen, Marius?
Ja, erstmal Bedauern bei Feyenoord. Bedauern, weil im Sommer Dirk Kuyt seine Karriere beendet hat. Den hätte ich unheimlich gern nochmal in der Champions League gesehen, hat aber immerhin seine Karriere mit der ersten Meisterschaft seit 1999 beendet für den Club. Ja, und da befindet man sich zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in der Königsklasse. Hat aber natürlich, wie es so oft bei niederländischen Mannschaften ist, die ihre Leistungsträger nicht halten können, mit Kongolo, der zum AS Monaco ist, und mit Karstorp, den vorhin schon, glaube ich, Steffen beim AS Rom erwähnt hat, auch ja zwei Fixpunkte in der Defensive verloren. Dementsprechend ja wird es relativ schwierig sein, in Europa was zu reißen. Vor allem, da sich in der Gruppe ja auch noch Manchester City und der SSC Neapel befinden, zwei richtige europäische Schwergewichte. Auch Schachtar ist absolut Europa erfahren. Sei es Champions League oder Europa League, eine absolute Konstante. Ja, und Feyenoord hat da eine ziemlich attraktive, auch eine ziemlich schwierige Gruppe zugelost bekommen. Ja, und ich, wie gesagt, denke, dass es qualitativ eigentlich nicht mal für Platz 3 reichen sollte.
Was denkst du, Manu? Dann bleiben wir mal wie bei vielen anderen Gruppen auch hier bei diesem ja heißen Kampf um Platz 3, der sich auch in der Gruppe F anscheinend ja gibt. Was denkst du, Feyenoord oder Schachtar Donetsk um Platz 3?
Ja, das ist auch wieder wie in den anderen Gruppen ein relativ offener Kampf. Feyenoord wird mit seiner Spielweise natürlich ein gewisses Risiko gehen. Sie spielen einen sehr, sehr aggressiven Fußball, stehen verhältnismäßig hoch. In den Niederlanden wird sowieso sehr offensiv gespielt. Ja, das könnte gegen die cleveren Mannschaften in dieser Gruppe zum Verhängnis werden, aber De Kuip, großes Stadion, laut. Da kann der ein oder andere Heimpunkt geholt werden. Und ich sehe Feyenoord tendenziell sogar einen Tick vorne gegenüber Donetsk im Kampf um Platz 3.
Dann gehen wir mal direkt zu den Top-Teams der Gruppe. Ich fange mal an bei Manchester City. Da hat man ja ziemlich viel Geld in die Hände genommen, nachdem man in der letzten Saison ja in der Defensive auch seine Probleme hatte. Das ist am deutlichsten gewesen beim Ausscheiden gegen die AS Monaco mit den 6 Gegentoren. Nun hat man fast 200 Millionen Euro in die Hintermannschaft gesteckt, unter anderem Torhüter Ederson und einige Außenverteidiger, Benjamin Mendy, Danilo und Kyle Walker. Auf dem Papier hat man also seine große Schwachstelle eigentlich adressiert, denn in der Offensive gibt es zweifelsohne gar keine Probleme. Da hat man vorne einen Weltklasse-Stürmer in Sergio Aguero und natürlich einer, der es wirklich zu werden scheint, in Gabriel Jesus. Und dahinter natürlich ein Mittelfeld, das fast keine Wünsche offen lässt. Bernardo Silva, David Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling und so weiter. Also da gibt es mehr als genügend Offensivpower. Aber, wie so oft, die Innenverteidigung ist für mich immer noch ein kleines Fragezeichen, und zwar mit Vincent Kompany und John Stones gut besetzt. Allerdings gerade beim Belgier hatten wir da in der Vergangenheit öfters Probleme bezüglich der Fitness und einige Verletzungsprobleme. Und auch John Stones konnte den großen Erwartungen bisher nicht ganz gerecht werden, hat auch immer noch etwas Probleme mit seiner Konstanz. Und dahinter ist etwas dünn besetzt. Also auf dem Papier sollte man wirklich ein Kandidat für das Halbfinale sein. Das hängt natürlich auch davon ab, ob insbesondere Danilo und Walker, die den großen Ablösesummen gerecht werden, und natürlich, wie eben erwähnt, Stones und Company wirklich noch einen Sprung machen bzw. fit bleiben. Aber ansonsten ist Man City meines Erachtens der große Favorit in dieser Gruppe. Allerdings kommen wir dann direkt mal zum Steffen. Napoli könnte meines Erachtens etwas überraschen dieses Jahr. Also sehr schöner Fußball. Jetzt bleibt die Frage, können die Italiener auch die Ergebnisse liefern?
Genau, den sehr, sehr schönen Fußball hast du angesprochen. Da gibt's auf Twitter wieder Videos, die einfach fantastische Kombinationen mit Torerfolg garantieren. Was ja Maurizio Sarri da reingebracht hat, das passt wie die Faust aufs Auge einfach. Die Italiener spielen attraktiven Fußball, der dazu technisch wirklich hochwertig ist. Und der wird nicht nur den kleineren Teams wie Rotterdam oder auch Donetsk Probleme bereiten, sondern der wird auch Manchester City vor große Probleme stellen. Dieses Kombinationspaarspiel zu verhindern, da kannst du auf dem Papier einen Namen haben wie sonst was. Das wird einfach nur eine monströse Aufgabe. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich so erstmal ein offener Kampf um Platz 1. Neapel hat große Erwartungen, nachdem man ja im Achtelfinale der vergangenen Saison gegen Real Madrid, gegen den späteren ja, Titelgewinner, ausgeschieden ist. will man diesmal doch eine etwas größere Rolle spielen und zumindest ins Viertelfinale einziehen, wenn nicht sogar noch mehr. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welches Los man bekommt. Man hat eigentlich keinen großen Abgang zu verzeichnen. Das Team ist so intakt geblieben, hat dazu auch noch mit zum Beispiel Maximovic vom FC Turin einen 25-Jährigen geholt, der da auch wirklich nochmal eine gewisse Frische auch reinbringt. Und dementsprechend bin ich wirklich gespannt, ob das Team es schafft, diesmal eine ordentliche Duftmarke zu setzen und vielleicht sogar Pep Guardiola ärgern zu können.
Genau, du sagst es, das ist auch diese spannende Frage, die ich habe. Und deswegen, wir müssen zwar ein bisschen sputen, was die Zeit angeht, aber eine kurze Frage an euch alle. Wer kommt diesmal weiter? Man City oder Napoli? Ich schwang jetzt mal bei dir an, Manu.
Das ist mir eigentlich wirklich egal. Ich freue mich einfach darauf, dass das zwei wahnsinnig interessante und gute Spiele werden. Da ist es mir wirklich egal, wer weiterkommt. Ich sehe da jetzt auch im Moment niemanden als Favoriten auf Platz 1. Das werden einfach zwei herausragende Fußballspiele mit zwei tollen Trainern und zwei tollen Mannschaften und dann soll einfach der Bessere auf Platz 1 landen.
Ich meine das eigentlich über den gesamten Wettbewerb gesehen. Was denkst du? Hat Napoli mit seinem schönen Fußball, mit dem eingespielten Kollektiv bessere Chancen im Wettbewerb weiterzukommen oder eher City mit den großen Ausgaben?
Ja, auch da wird es davon abhängen, wer wann gegen welchen Gegner kommt. Also ich denke, beide haben das Zeug dazu, bis ins Viertelfinale zu kommen, auch weiter, je nachdem, wer der Gegner ist. Ich denke aber, dass im Endeffekt Manchester City ein bisschen weiterkommen wird. Letztes Jahr hat man bei Neapel gegen Real Madrid gesehen, dass hier und da dann doch nochmal der letzte Schuss fehlt. Vielleicht ist es von der Weiterentwicklung her in dieser Saison dann doch so weit, dass man auch die ganz Großen schlagen kann. Und das wird man dann in der Gruppenphase schon sehen. Also da wird eine Prognose nach der Gruppenphase nochmal deutlich interessanter sein.
Marius, was sagst du?
Also ich denke, dass Neapel Manchester City auf jeden Fall ordentlich Probleme bereiten kann. Auch trotz der ganzen Verstärkung in der Defensive hatte City auch letztes Jahr in der Champions League mit einer anderen enorm spielstarken Mannschaft, enorme Probleme. Ja. Und das war der AS Monaco, der City dann auch letztendlich im Viertelfinale rausgeschmissen hat. Im Achtelfinale war das, Entschuldigung. Ja, ja. Und dementsprechend glaube ich, dass Neapel City auf jeden Fall richtig ärgern kann. Ich sehe es ähnlich wie Manu, es ist wirklich total schwer zu sagen, wer von beiden als Gruppenerster weiterkommt. Ich glaube aber, es einfach, dass City Gruppensieger wird, weil City weniger Gefahr läuft, gegen Feyenoord oder Donetsk vor allem in den Auswärtsspielen zu patzen als Neapel, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich City knapp vor Neapel, aber außer Frage werden die beiden Vereine weiterkommen.
Und Steffen, was denkst du, wer kommt von den beiden weiter?
Ich tippe mal darauf, dass Neapel gerade im heimischen Stadion einfach so unfassbar schwer zu bespielen sein wird und dadurch auch in den K.O.-Runden einfach eine wirklich gute Rolle spielen wird und sehe sie deshalb auch einfach ein Stück weiter als City.
Ja, ich bin auch ein kleiner Fußballromantiker, sage ich mal. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Napoli dieses Jahr etwas überraschen wird und letztendlich weiterkommen wird als Manchester City. Gehen wir in die nächste Gruppe, in die Gruppe G. Beşiktaş Istanbul, RB Leipzig, AS Monaco und der FC Porto. Monaco hatten wir eben kurz angesprochen. Einige Leistungsträger verloren. Jetzt ein peinliches 0-4 gegen Nizza. Folgt jetzt der Absturz, Manu?
Nein. Die Spiele zuvor waren gut. Da hatte Monaco gezeigt, dass man auch die Neuen schon relativ gut integriert hat. Ein Diakabi, der verhältnismäßig günstig kam, hat schon gleich von Beginn an getroffen. Falcao befindet sich in einer herausragenden Form. Da muss man noch bedenken, dass Spieler wie Telemans, Keita oder Jovetic noch gar nicht richtig integriert sind und jetzt auch sukzessive zur Mannschaft stoßen werden. Das ist natürlich nicht mehr die Mannschaft vom Vorjahr. Leonardo Jardim ist aber ein sehr, sehr guter Trainer, der einen klaren Plan hat. Die junge Mannschaft, die auch auf vielen Positionen über einen relativ erfahrenen Spieler verfügt, mit Moutinho, mit Falcao, wie eben schon angesprochen, mit Glick. Das ist eine homogene Truppe, die in dieser ausgeglichenen Gruppe gute Chancen hat, sich durchzusetzen. Es wird vielleicht nicht der Fall sein, dass Monaco solche Leistungen zeigt wie in der letzten Saison, aber einen Absturz kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist einfach zu viel Qualität im Kader, dafür kann man auch von der Bank zu viel nachlegen. Mit Gesal, mit Mbula, das sind Spieler, die gerade Mbula, der noch gar keine große Rolle im Kader spielt, der sich erstmal an das neue Umfeld gewöhnen muss, der beim FC Barcelona gerade in der Youth League gezeigt hat, was er kann. ja, bei Monaco, da muss einem nicht bange werden. Ich glaube nicht, dass die Nationalen in der Lage sind, ein großer Konkurrent für Paris zu werden, weil einfach da irgendwann zu häufig gepatzt wird, wie schon beim angesprochenen 0-4 in Nizza. Solche Spiele wird es geben, aber bei Nizza stand natürlich auch ein hervorragender Trainer an der Seitenlinie. Ich denke, Monaco wird weiterkommen und ich glaube nicht, dass es da einen großen Absturz gibt. Die sind immer noch in der Lage, jeden Gegner auch spielerisch mal auseinanderzunehmen.
Man muss dazu auch sagen, dass Monaco bis zum Wochenende, wo sie wirklich in Nizza ordentlich auf die Mütze bekommen, ähnlich spektakulär wie letztes Jahr durch die Liga marschiert sind. Ich glaube, gerade vor der Länderspielpause wurde das letzte Spiel daheim gegen Olympique Marseille, die ja auch ziemlich aktiv auf dem Transfermarkt waren im Sommer. Das Spiel wurde mit 6-1 gewonnen. Also ich glaube, das am Wochenende war eher ein einmaliger Ausrutscher.
Ja, wollen wir es mal hoffen für die AS Monaco, denn es wäre schon relativ bitter nach der Meisterschaft im Vorjahr. Kommen wir mal zum wohl größten, ja einer der größten Konkurrenten dieser Gruppe, auf dem Papier zumindest, RB Leipzig als Neuling in der Champions League. Das Weiterkommen hätte schwerer werden können durch die Auslosung, oder Marius?
Ja, also vor einer Auslosung ist man eigentlich immer relativ unsicher, wenn man sich im Lostop 4 befindet. So war es wahrscheinlich auch gepaart mit Vorfreude auf die Champions League Premiere bei Leipzig. Letzten Endes haben sie eine ziemlich interessante Gruppe bekommen, finde ich. Also Monaco, Porto, Besiktas, das sind alles drei schöne Namen, weswegen man gerne unter der Woche ins Stadion geht. Und man muss schon sagen, dass Leipzig in diesem Sommer wirklich einen guten Job auf dem Transfermarkt gemacht hat. Nahezu alle Mannschaftsteile wurden sinnvoll ergänzt. Die Abgänge, wie zum Beispiel, also der Abgang von Davy Selke, sollte jetzt nicht dermaßen ins Gewicht fallen, vor allem weil Timo Werner sich aktuell anschickt. Ja, zurzeit kann man wohl durchaus von ihm als dem besten deutschen Stürmer sprechen. Naby Keita ist meiner Meinung nach aktuell auch der beste Mittelfeldspieler in der Bundesliga, zumindest der kompletteste Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Was halt vorhin schon angesprochen wurde bei anderen Vereinen, was jeder von uns in unserer Runde heute als sehr wichtig erachtet, geht Leipzig eben aber noch komplett ab. Das ist die angesprochene internationale Erfahrung. Nur 4 Spieler im Kader haben überhaupt schon mal in der Champions League gespielt. Das könnte das größte Manko werden, aber spielerisch braucht sich Leipzig vor keinem anderen Team in der Gruppe zu verstecken.
Auch nicht vor Porto, Steffen?
Nein, das auf keinen Fall. Marius hat es ja angesprochen. Ich sag mal, diese jugendliche Naivität könnte Leipzig ein bisschen zum Verhängnis werden. Allerdings sehe ich sie einen Tick weiter als den FC Porto, der ja sowohl national als auch international in den letzten Jahren etwas ja eingebrochen ist. Man hat jetzt 4 Jahre lang nicht mehr den Meistertitel holen können. Und ja, auch die ganz großen Namen wie Falcao, Rodriguez oder die Trainer wie Mourinho oder Andrés Villas-Boas kamen nicht mehr so, ja, Nachfolger kamen nicht mehr so zum Vorschein. Jetzt André Silva ist im Sommer zum AC Mailand gewechselt für 38 Millionen. Ansonsten hat man auch weiteres Geld gut eingenommen, weil man finanziell nicht bestens dastand. Hat Oliver Torres von Atletico Madrid für 20 Millionen verpflichtet. Das war aber auch der ja einzige wirklich nennenswerte Neuzugang, was die Geldsumme angeht. Ja, sie mit einem neuen Trainer startete man recht souverän mit 5 Siegen aus 5 Spielen. Konnte man erstmal nicht meckern. Das 4-4-2, mit dem sie spielen, das läuft wie geschmiert. Und dementsprechend bleibt es jetzt abzuwarten, wie man sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Natürlich haben sie auch die Erfahrung im Kader, keine Frage. Und ja, es bleibt abzuwarten, wie gesagt, ob man jetzt im ersten Spiel direkt gegen Besiktas, ob man da schon mit einem Sieg die erste Duftmarke setzen kann.
Ja, perfekte Überleitung. Besiktas, der letzte verbleibende Verein in dieser Gruppe, den wir noch thematisieren wollen. Und ja, man hat das Gefühl, dass wenn Leute über die Gruppe G reden, dass kaum einer mit Besiktas Istanbul rechnet. Nach 2 Viertelfinale, nachdem man zweimal das Viertelfinale in der Euroleague erreichen konnte, hat man nun auch das Ziel, in der Champions League etwas weiterzukommen, beziehungsweise überhaupt das Achtelfinale zu erreichen. Auf dem Transfermarkt hat man dementsprechend sich auch verstärkt mit Pepe, Gary Medel oder auch Alvaro Negredo. Und darüber hinaus hat man auch keine Leistungsträger verloren. Also ein Tosun ist weiterhin da, Spielmacher Talisca ist noch dabei, Ricardo Quaresma oder auch ein Özyakup im Mittelfeld. Also das sind alles gute Spieler und Leistungsträger des Vereins. Und ich denke mal, das Beşiktaş schon so etwas auf das Achtelfinale schielt, weil sie jetzt auch wirklich nicht die Hammergruppe erwischt haben. Ich denke zwar, im Endeffekt wird es nicht ganz reichen. Und ja, selbst Platz 3 könnte in dieser Gruppe schwer werden, weil es wirklich alles gute Mannschaften sind, die sich um die Plätze 1 bis 4 streiten werden. Nach Monaco könnte man da fast schon würfeln, meines Erachtens. Also Beşiktaş wird es nicht ganz schaffen, denke ich mal. Platz 4 am Ende, aber könnte auf jeden Fall überraschen. Was denkt ihr? Fangen wir mal beim Manu an. Wer kommt weiter? Wer kommt in die Euroleague?
Ich würde sagen, Monaco wird Gruppensieger, Leipzig Zweiter. Und ja, Dritter, das ist schwierig. Ich sehe wirklich Beşiktaş und Porto auf einem ähnlichen Niveau. Wie schon gesagt wurde, Porto hat zwar immer noch internationale Erfahrung, hat eine gute Basis mit Marcano, Felipe, Layun, Telles und Co. Aber gerade in der Spitze wurde der Abgang von André Silva nicht wirklich kompensiert. Aboubakar ist ein bisschen anderer Spielertyp. Es fällt individuell ab. Also es könnte interessant werden zwischen Porto und Beşiktaş. Ich würde mich da aber im Moment noch auf keinen festlegen wollen. Es könnte auch eine Gruppe sein, in der es verhältnismäßig viele Unentschieden gibt, denke ich.
Mhm. Marius?
Ich tue mir da auch ganz schwer. Den Punkt mit den Unentschieden unterschreibe ich, aber ich sehe gerade den Angriff von Porto. Bei denen ist nämlich Aboubakar zurückgekehrt, der letztes Jahr nämlich noch bei Beşiktaş gespielt hat. Bisher harmoniert er mit Marega vorne ganz passabel in der Saison und Porto steht auch aktuell auf Platz 1, obwohl sie so viele abgegeben haben. Ich würde Porto so nicht mal unbedingt hinter Leipzig ansiedeln. Leipzig kommt mir so ähnlich vor wie Borussia Dortmund nach der ersten Meisterschaft unter Klopp. Da sind sie auch mit Pauken und Trompeten in die Champions League und sind dann relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Also ich glaube, dass Leipzig schon Lehrgeld bezahlen könnte. Ich denke auch, dass Monaco die Gruppe gewinnt. Und ich meine, dass sich der FC Porto momentan etwas eher durchsetzt als Leipzig. Einfach vor allem, weil Leipzig ein wenig zu sorglos auftreten wird. So wie es ähnlich bei der ersten Champions-League-Teilnahme von Dortmund unter Klopp war. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Steffen?
Also ich finde ganz schön zu sehen, dass die Gruppe G jetzt zum ersten Mal so wirklich eine Gruppe ist, wo fast alle Platzierungen komplett offen sind, weil das wirklich eine sehr ausgeglichene Gruppe ist. Zumal ja auch Beşiktaş so ein wahres Tollhaus zu Hause hat. Nichtsdestotrotz würde ich auch Monaco an Platz 1 sehen und stimme da Marius zu, dass Leipzig Lehrgeld bezahlen wird und einfach noch nicht so weit ist, zumal ich sie in der Bundesliga bislang noch nicht an die spielerische Klasse, dass sie noch nicht an die spielerische Klasse drankommen, wo sie letztes Jahr waren. Und Porto, wenn sie morgen den Grundstein legen mit einem Sieg dann und das Form hoch, was sie aktuell haben, mitnehmen können, dann sehe ich Porto auch auf Platz 2, Leipzig Platz 3 und Beşiktaş wird ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb.
Da muss ich dir komplett zustimmen, das sehe ich absolut genauso. Gehen wir mal in die Hammergruppe der diesjährigen Champions League, die Gruppe H mit Borussia Dortmund, Real Madrid, Apoel Nicosia und Tottenham. Ich mache es jetzt mal als erstes, berichte mal über Apoel, dann können wir uns mal über die großen drei Schwergewichte unterhalten. Im letzten Jahr sorgte Apoel bereits für eine etwas wie eine Überraschung in der Europa League, als man Athletic Bilbao rausschmiss und das Achtelfinale erreichen konnte. Also das war zeitgleich der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Nun möchte man auch in der Champions League eine Duftmarke hinterlassen. Allerdings, wie bereits angekündigt, hat man hier direkt die Hammergruppe zugelost bekommen und dürfte wohl keine Chance auf Platz 3 haben. Dazu sind die anderen drei einfach zu groß. Da will ich jetzt auch gar nicht groß ins Detail gehen, auch wenn das jetzt nicht respektlos gemeint ist, aber widmen wir in den letzten Minuten, die wir noch haben, den Schwergewichten. Wer kommt weiter? Wer muss in die Euroleague? Fangen wir mal beim Steffen an. Borussia Dortmund hätte es durchaus leichter erwischen können, oder?
Ja, ich denke mal, alle Fans der Borussen mussten einmal tief durchatmen, als ausgelost worden ist. Die Gruppe ist ja alles andere als ein Selbstläufer, auch wenn die 6 Punkte gegen Apoel wohl recht sicher eingeplant sind, muss man wirklich auf harte 4 Kämpfe gegen Real und gegen Tottenham bangen. Sie haben sich ordentlich verstärkt mit Jarmolenko, mit Philipp, mit Dahoud, Toprak, auch Toljan und Zagadou sind Spieler, die nicht nur für eine Sofortverstärkung da sind, sondern auch für die Zukunft wirklich äußerst sinnvoll investiert wurde. Ousmane Dembélé für ja erstmal 105 Millionen Euro mussten sie an den FC Barcelona abgeben. Was heißt mussten? Naja, Dembélé hat es geradezu erzwungen, obwohl Dortmund wirklich gut standhaft geblieben ist und ja sich nicht mit Sicherheit spielen lassen. Und die Ziele, was das Geld angeht, wurden da ja wohl gut erreicht. Zumal ja Ginter wurde abgegeben, Mohr wurde abgegeben. Aber nichtsdestotrotz hat Dortmund, wie man auch bereits in den ersten zwei Bundesligaspielen sehen konnte, einen wirklich hungrigen Kader. Einziges Manko jetzt am Wochenende, das 0-0 gegen Freiburg. In langer Überzahl hat es man nicht geschafft, das goldene Tor zu erzielen. Und ja, das erinnert dann doch immer auch so an das Dortmund, was gerne mal Chancen liegen lässt. Und das dürfen sie sich bei dieser Gruppe keinesfalls erlauben, sodass ja, ich trotzdem denke, dass die Qualität im Kader so hoch ist, man gegen Real Madrid gerne mal gewinnt, wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, tippe ich, dass Dortmund auf dem ersten oder zweiten Platz landen wird.
Dann kommen wir doch direkt mal zu dem größten Rivalen dieser Gruppe, der letztjährige Champions-League-Sieger Real Madrid. Können wir das Triple von Real erwarten, Maris? Was denkst du?
Ja, so wie die Saison jetzt angefangen ist, durchaus. Für mich ist Real im Sommer noch stärker geworden. Zumindest wurde der Kader absolut sinnvoll verstärkt, eher unter dem Aspekt Jugend. Theo Hernandez kam vom Stadtrivalen Atletico, Dani Ceballos von Betis Sevilla. Zudem sind ehemals verliehene Spieler wie Vallejo, der letztes Jahr in Frankfurt ganz ganz starke Leistung gezeigt hat, zurückgekehrt. Also der Kader ist einfach frischer geworden, finde ich, im Sommer. Das Einzige, was die Königlichen für mich so ein bisschen versäumt haben, ist Alvaro Morata richtig zu ersetzen. Also Boyan Majoral hat letztes Jahr bei seiner Leihe in Wolfsburg, ja, nicht mal da konnte er sich gegen Mario Gomez durchsetzen. Wie soll er dann im Zweifel Karim Benzema ersetzen? Wahlweise wird dann Zinedine Zidane wohl Cristiano Ronaldo in die Mitte ziehen. Ja, also Real Madrid, die Supercup-Spiele gegen Barca auf nationaler und Manchester United auf internationaler Ebene haben gezeigt, dass bei normaler Tagesform Real ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Die zwei jüngsten Unentschieden in der Liga, die schreibe ich eher mal eine Mix aus der Ronaldo-Sperre und ja, noch nicht unbedingt gefundener Form zu. Aber meiner Meinung nach ist Real absoluter Favorit auf den Titel in dieser Saison. Die Mannschaft ist seit Jahren jetzt eingespielt, also der Mannschaftskern. Und die Leistungsträger sind allesamt momentan auf ihrem Zenit. Da passen die Voraussetzungen allesamt und mit Abstand scheint für mich Real die stärkste Mannschaft im ganzen Wettbewerb zu sein.
Ja, aber du hast es angesprochen. Benzema fällt ja jetzt erstmal verletzungsbedingt aus. Und gerade der Ersatz macht mich jetzt, finde ich, spannend zu sehen, wie schafft es Real Madrid, Benzema jetzt erstmal positionsgetreu zu ersetzen. Gut, sie spielen zum Auftakt erstmal gegen Apoel, aber gerade gegen diese kleineren Clubs, wie man auch in der Liga gesehen hat, finde ich einen Betriebsunfall nicht so unwahrscheinlich.
Ja, aber ich denke, wenn die Sperre von Ronaldo abgelaufen ist, ich meine, vierfachen Weltfußballer in der Sturmmitte, der jeden Torrekord bei dem Verein gebrochen hat, ist wahrscheinlich eine ganz gute Option in der Hinterhand. Vor allem, was ich momentan auf den Außen, also ich glaube, momentan würde Zinedine Zidane Asensio sowieso nicht auf die Bank setzen, selbst wenn Ronaldo von seiner Sperre zurückkehrt. Wahrscheinlich würde Ronaldo in die Sturmmitte geschoben werden, selbst wenn Benzema jetzt nicht verletzt wäre. Man muss mal sehen, nur Ronaldo, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist, ist schon in den nächsten Wochen ein bisschen wenig in der Sturmmitte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dennoch ausreichen wird, um die Aufgaben in den nächsten Wochen adäquat zu bewältigen.
Dann kommen wir mal zum dritten im Bunde, wenn es um das Weiterkommen geht. Tottenham, kann der Wembley-Fluch besiegt werden, Manu?
Ja, bei dieser Gruppe ist es natürlich schwer. Ja, gegen Apoel sollte man zu Hause tatsächlich gewinnen. Aber ansonsten ist es für Tottenham eine sehr, sehr schwierige Saison. Sie haben in den letzten Jahren international auch immer so ihre Schwierigkeiten gehabt. Gute Leistungen haben sich mit schlechteren Leistungen abgewechselt. Der Kader ist größtenteils zusammengeblieben. Maurizio Pochettino ist ein extrem guter Trainer, der wirklich viel Wert auf eingespielt hat, auf Homogenität legt. Es gibt keine riesengroßen Schwachstellen. Es gibt höchstens ein bis zwei Positionen, die ein bisschen dünner besetzt sind. Die Transfers, die getätigt wurden, Aurier, Sanchez oder Llorente beispielsweise, kamen relativ spät, müssen sich also noch ein bisschen eingewöhnen, wobei Sanchez jetzt am Wochenende beim 3-0 in Everton einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Und vor allem Tottenham auch das, die Möglichkeit gibt, mal mit einer Dreierkette zu spielen. Das könnte auch jetzt morgen gegen Dortmund der Fall sein, gerade weil Dele Alli, der Topstar im Mittelfeld, oder einer der Topstars im Mittelfeld neben Eriksen, aufgrund seiner Sperre aus der Europa League noch verletzt fehlt. Gesperrt fehlt. Ja. Das ist natürlich ein Punkt, der auch sehr interessant wird. Eriksen braucht Unterstützung. Wer gibt sie ihm morgen? Lamela ist noch lange verletzt. Oder beziehungsweise befindet sich noch in der Rehabilitation. Fernando Llorente als Backup für Harry Kane ist okay, aber auch nicht ideal. Tottenham hat aber trotzdem eine unglaublich gute Mannschaft, die jetzt auch in den ersten Spielen der Premier League wieder gezeigt hat, zu was sie imstande ist. Ob es gegen Dortmund reicht, das weiß ich nicht. Es wird viel vom Spiel morgen abhängen und wie Tottenham im Wembley-Stadion gegen Dortmund agiert. Also ich denke, selbst ein Punkt könnte schon zu wenig sein. Also muss Tottenham versuchen, auf Sieg zu spielen. Wird das aber, denke ich mal, aus einer sehr soliden und guten defensiven Grundordnung machen. Ich rechne auch mit drei zentralen Verteidigern und auch noch Eric Dier und wahrscheinlich Wanyama davor. Also dass es für Dortmund nicht leicht wird, da durchzukommen. Es gibt nicht so viele Chancen und die eben angesprochene Problematik bei der Chancenwertung von Dortmund spielt dabei auch eine Rolle. Also es wird morgen ein sehr interessantes Spiel und ich denke, da kann man schon einen Fingerzeig erwarten für die weitere Gruppenphase.
Ich lege mich da auch auf Dortmund fest, und bin wie Manu gespannt, wer morgen den besseren Grundstein legen kann. Aber genau, ich setze mich auch trotz meines kleinen Einwandes auf Real und Dortmund fest.
Da stimme ich zu, weil ich wirklich diesen Wembley-Fluch nicht für, das ist nicht nur eine Kleinigkeit, sondern wenn man jetzt mal ja zur Erinnerung ruft, dass Tottenham jetzt 8 der letzten 12 Spiele im Wembley-Stadion verloren hat, auch in dieser Saison zu Hause gegen Burnley nur ein 1-1 holte und gegen Chelsea auch verlor, okay, kann man verlieren, keine Frage. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist schon eine kleine psychologische Sache, gerade wenn man wenn man sich daran erinnert, dass Tottenham in der letzten Saison an der White Hart Lane ungeschlagen war. Und ja, das ändert schon etwas. Also ich glaube, gerade wegen dieser etwas abhanden gekommenen Heimstärke wird sich Dortmund letztendlich als Zweiter in dieser letzten Gruppe H durchsetzen. Das war's. Wir haben die Stunde leider nicht ganz geschafft. Es ist etwas mehr geworden, aber bei so viel geballter Kompetenz in dieser Runde war das ja auch zu erwarten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und wir konnten euch einen kleinen Überblick verschaffen über die kommende Champions League Saison. Lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da oder hinterlasst uns Kommentare, gerne auch auf Twitter bei @90_plus oder eben auf www.90plus.de. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid bei 90 Plus on Air auf www.meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.